Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Also das ist wirklich ein lang gehegter Traum vieler Computerforscher, der direkte Link zwischen Mensch und Maschine. Nicht über die Augen und den Monitor, nicht über die Finger und die Tastatur, sondern unmittelbar zwischen Gehirn und Computer. Und es gibt ihn schon, diesen Link, doch so einfach wie eine USB-Verbindung ist er noch lange nicht. Trotzdem bietet ein Brain-Computer-Interface viele neue Perspektiven, vor allem für Menschen mit Handicap. Am Dienstag fand in Graz an der TU ein Wettbewerb unter Forscherteams statt, der vor allem eins sollte, nämlich zeigen, in welchen Bereichen überall diese Brain-Computer-Interfaces Behinderte bereits unterstützen können. Der Wettbewerb ist einer von 6 in der Cybathlon-Reihe und mit dem Organisator Professor Gernot Müller-Putz bin ich nun verbunden. Herr Müller-Putz, ausgelobt werden sollte ja das beste Brain-Computer-Interface. Wer hat denn gewonnen?
Ja, das italienische Team WHI oder WHI aus Padua hat gewonnen. Es war ein sehr spannendes Rennen, aber schlussendlich war dann der Pilot aus dem WHI-Team deutlich schneller und hat verdient auch den Sieg gemacht.
Pilot hört sich so an, als wenn der einen Rennwagen steuern musste?
Ja, das hört sich so an. Tatsächlich macht es Sinn, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Piloten zu nennen, denn sie steuern etwas, wie auch ein Pilot was steuern würde, ein Flugzeug oder ein Schiff. Und in diesem Falle wurde ein Avatar durch einen Task gesteuert, nach links zu fahren, nach rechts zu fahren, beziehungsweise auch mal das Licht einzuschalten oder einfach gar nichts zu tun. Auch das ist wichtig im Brain-Computer-Interface, muss richtig erkannt werden. Insofern ist die Namensgebung schon okay.
Es geht ja bei diesen Brain-Computer-Interfaces um eine Schnittstelle zwischen der Gedankenwelt des Piloten oder der Pilotin einerseits und einem Computer auf der anderen Seite. Wie muss man sich solch ein BCI konkret vorstellen?
Ja, so ein Brain-Computer-Interface schaut im Wesentlichen so aus. Die Gehirnströme werden mit Hilfe einer Elektrodenkappe gemessen. Das heißt, Elektroden werden an der Kopfoberfläche angebracht und mit Hilfe eines EEG-Verstärkers verstärkt, digitalisiert und dann in ein Computersystem eingespeist. Und dort gibt es dann verschiedene Algorithmen, Signalverarbeitungsalgorithmen, Mustererkennungsalgorithmen, die versuchen, verschiedene Gehirnmuster zu erkennen und dann entsprechende Kommandos zu erstellen.
Auf welchen Grundlagen werden diese Hirnströme verarbeitet? Woher weiß man, welche Ströme man auswerten muss?
Ja, man misst Hirnströme von vielen Elektroden in solch einem Fall und man verwendet die gesamte Information, die daherkommt. Wie weiß man, was man auswerten soll? Eine gute Frage. Man gibt beim Training vor, welche Gedanken unter Anführungszeichen die Piloten sich machen sollen. Zum Beispiel an eine rechte Handbewegung denken oder im Kopf ein Lied singen oder Kopf rechnen. Und so sammelt man Beispiele für die jeweiligen einzelnen Tasks. Hat die dann, kann dann mit Hilfe der Mustererkennung einen Classifier trainieren und mit Hilfe des Classifiers kann dann zukünftige Hirnströme unterschieden werden und einer eindeutigen Klasse, wenn möglich, zugeordnet werden.
Sie haben von Classifiern geredet. Wie muss man sich das genau vorstellen? Was wird da genau gelernt?
Im Wesentlichen kann man Parameter aus den Gehirnströmen extrahieren und diese Parameter beschreiben im Üblichen die Gehirnströme. Hat man 2 verschiedene Beispiele von Gehirnströmen, sozusagen einmal für rechte Hand bewegen und einmal für Singen, dann schauen diese Parameter unterschiedlich an. Mit den Machine Learning Methoden lernt man dann ein Modell, das versucht, diese Parameter dann dem einen oder dem anderen zuzuweisen.
Und welche Fähigkeiten bzw. Merkmale dieser Hirnströme oder der Brain-Computer-Interfaces wurden in Ihrem Wettkampf konkret verglichen?
Also im Wettkampf selber, das ist jedem Team freigestellt, welche Art der Signalverarbeitung und Machine Learning gemacht werden kann. Das könnten Parameter im Zeitbereich sein, also die den Zeitverlauf der Signale darstellen, aber auch im Frequenzbereich. Es gibt unterschiedliche Oszillationen in den Gehirnströmen, die können ausgewertet werden. Da gibt es keine Vorgaben. Das Wichtige ist, dass die Gehirnströme sauber gemessen werden. Das heißt, es ist nicht erlaubt, mit den Zähnen zu knirschen für eine Klasse und mit den Augen zu zwinkern für eine andere Klasse. Da wurden dann auch noch Artefakterkennungsalgorithmen mit eingebaut. denn die müssen dann erkennen, ob das wirklich reine Gehirnströme sind.
Das Brain-Computer-Interface wird ja oft genannt im Zusammenhang mit neuen Chancen und Möglichkeiten für vor allen Dingen behinderte Menschen. Wie sehen Sie das? Welche Potenziale haben denn diese Brain-Computer-Interfaces? Was wird in Zukunft vielleicht möglich sein?
Ja, was wird möglich sein? Ich denke, ein wichtiger Beitrag aus dem Brain-Computer-Interface ist es, für Personen mit schweren Beeinträchtigungen, die ihre Kommunikationsvermögen verloren haben, dass man damit wieder Kommunikation herstellen kann. Das funktioniert im Labor bereits sehr gut. Es braucht noch ein paar Dinge, die da gemacht werden müssen, aber das könnte dann einmal einen wesentlichen Beitrag sein. Wir in Graz arbeiten auch daran, mit Hilfe von Brain-Computer-Interfaces und sogenannten Neuroprothesen die Greif- und Armbewegung von hochquerschnittgelähmten Personen wiederherzustellen. Wir haben einiges gemacht, um mit Hilfe einer Neuroprothese die Greiffunktion bei hochquerschnittgelähmten anzusteuern. Die Signale sozusagen kommen dann aus dem Kopf. Die Personen haben eine Motorintention, eine Bewegungsintention, die soll gemessen werden, erkannt werden und dann entsprechend in die Bewegung umgesetzt werden. Das ist eine der Forschungsrichtungen, die wir hier betreiben in Graz.
Wie nah an der Praxistauglichkeit oder besser gesagt an der Alltagstauglichkeit ist das schon, was Sie gerade beschrieben haben?
Ich würde sagen, das ist noch Laborbetrieb. Es gibt noch einige Baustellen hierbei, muss man sagen. Wir untersuchen, ob man verschiedene Intentionen von verschiedenen Griffen, sozusagen das Handöffnen oder das Handschließen, das Drehen der Hand, ob man das unterscheiden kann. Das geht bei ausgewählten Experimenten schon ganz gut. Die Übertragung in den Alltag, da ist es aber noch mit etwas Schwierigkeiten verbunden. Da sind wir daran, uns zu überlegen, wie wir das am besten machen. Dann sind natürlich noch immer sehr viele Kabel irgendwie am Weg, die man verschwinden lassen möchte. Auch die EEG-Kappen sind zurzeit so gemacht, dass man sie im Labor sehr gut verwenden kann. Man möchte aber damit wahrscheinlich weniger in der Öffentlichkeit auftreten. Das heißt, auch da gibt's Aspekte, die noch beachtet werden müssen.
Aber wenn Sie die nahe Zukunft betrachten, wird es tatsächlich vielleicht in ein, zwei Jahren soweit sein, dass zum Beispiel behinderte Menschen mit diesem BCI tatsächlich arbeiten können und ihre Welt einfacher gestalten können?
Ich denke, ein, zwei Jahre ist noch etwas zu früh gegriffen. Ich möchte auch keinen Ausblick geben, wann das wirklich sein wird. Es wird in naher Zukunft soweit sein, dass erste Brain-Computer-Interfaces angewandt werden können. Wann das genau sein wird, das kann man nicht sagen. Es hängt auch davon ab, wie entsprechend ausgestattet die diversen Forschungsgruppen sind, finanziell meine ich, um auch die finale Umsetzung dann zu machen, auch ob man eventuell mit einem industriellen Partner dann eine Umsetzung machen kann.
Das war Gernot Müller-Putz über den Cybathlon-Wettkampf der Brain-Computer-Interfaces diese Woche an der TU in Graz.